Hallo und herzlich willkommen zur 72. Session von Pixeltherapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David, a.k.a. Shindy, und bei mir, wie immer, die Export Chris Hexabär.
When everybody plays, we all win.
Hat das Phil Spencer gesagt?
Ja, das ist ein Phil Spencer-Zitat.
Oh, okay, alles klar.
Ja, genau. Und der Export, ne, ich wiederhole, was mein Chef sagt, das passt schon irgendwo. Mhm. Vor allem in so richtigen Xbox-Wochen. Letzte Woche haben wir schon lange und ausführlich über Halo Infinite und Xbox gesprochen. Mhm. Lass uns da heute weitermachen, weil unseren Fans oder Zuhörern gefällt das scheinbar. Die Folge von letzter Woche kommt gut an. Und außerdem gibt es bei Spotify da ein ganz neues Feature, das wir ausprobiert haben. Erst kürzlich und nachträglich haben wir euch nach eurer Meinung gefragt zum Halo Infinite Multiplayer, und das könnt ihr jetzt direkt in der Spotify-App beantworten. Eure Antworten würden wir immer in die nächste Session übernehmen. Aber David, nur damit du es auch weißt und gehört hast, dieses neue Feature werden wir jetzt immer verwenden, um so ein bisschen bei unserer Community direkt danach zu haken, was sie denn über gewisse News oder Spiele denkt.
Ich sehe es gerade. Ja, finde ich gut. Fragen und Antworten. Okay. Ja, wie findet ihr den neuen Halo Infinite Multiplayer? Ich gehe gleich auf Antworten. Bevor du loslegst, alles klar. Ah, ja, stimmt, da kann ich jetzt was reinschreiben. Ich schreibe mal gut.
Ja, genau. Gut, aber das Progression System.
Ja.
Sagt.
Können wir da gleich einhaken, Chris, weil
ja, perfekt,
Thema, was wir gespielt haben in dieser Woche. Ich habe mich wieder viel mit der Xbox logischerweise beschäftigt, weil auf PlayStation gibt es ja jetzt auch gerade nicht viel, muss man fairerweise sagen. Und ich habe vor allem wieder viel den Halo Infinite Multiplayer gespielt. Und muss dazu sagen, ich habe immer noch viel Spaß damit. Also wirklich viel Spaß. Ja. Der ist vom Gameplay her wirklich toll gelungen. Jetzt nach etwas längerer Spieldauer mache ich mir aber durchaus Sorgen, was die Langlebigkeit von dem Ganzen angeht und vor allem, was die Free-to-Play-Inhalte angeht. Zunächst einmal, ich sehe das, was wir jetzt gerade spielen, immer noch als Beta und möchte erst dann bewerten, wirklich nach dem 8. Dezember. Wir werden dann sicher eine eigene Folge machen, wo wir viel über die Kampagne reden von Halo und über das Gesamtbild, was einfach Halo Infinite abgibt. Jetzt muss ich aber dazu sagen, ich finde, es ist relativ wenig Inhalt da. Es gibt so ein paar Sachen, die mich stören, Chris. Und ich hau dir jetzt mal raus und du sagst mir dann einfach, ob es dich auch stört oder eher weniger, ja?
Ja.
Zunächst mal, ich habe das Gefühl, es gibt relativ wenig Karten.
Ja. Unter der Betrachtung einer Beta allerdings nicht.
Ja, wobei ich glaube nicht, dass es zum Release mehr Karten geben wird. Ich glaube, das ist schon der Multiplayer mit allen Inhalten.
Ja, da ist halt dann schon etwas wenig.
Ja.
Da bräuchte ich etwas Abwechslung. Auch wenn manche Karten echt gut designt sind, finde ich. Zum Beispiel diese Wüstenkarte mit den Warthogs links und rechts, finde ich Hammer. Hingegen gibt's so Karten, ich weiß nicht, diese City mit den Pizza-Lokalen und so. Es ist nicht eher so meins.
Ja.
Die Cyberpunk City, ich weiß nicht, wie die heißt leider. Aber da könnte durchaus mehr kommen, stört mich etwas.
Das Progression System ist furchtbar.
Sehe ich auch so. Ja. Jeder von meinen Freunden hat schon diese verdammte Tenrei-Rüstung. Nur ich gucke in meiner Basic herum.
Also
ja, ich stört mich auch etwas.
Ich habe jetzt tatsächlich sehr, sehr viele kritische Stimmen von auch großen YouTubern zu Halo Infinite gehört. Und das Problem ist halt folgendes. Alle kosmetischen Inhalte, die du freischaltest, machst du entweder über den gekauften Battle Pass, weil im Free-to-Play Battle Pass ist so gut wie nichts drin. Im Free-to-Play Battle Pass hast du vielleicht 2 Visiere und 2 Helme drinnen auf 100 Levels verteilt. Sonst gar nichts. Das heißt, wenn du dir den Battle Pass nicht wirklich kaufst, ich glaube 9 Euro sind es, der Standard Battle Pass.
Ja, es sind 9 Euro, 8,99.
Dann kriegst du 0 kosmetische Inhalte. Oder du kaufst sie halt im Echtgeldshop, der sich jeden Dienstag aktualisiert und wo du natürlich dann auch um 20 oder 30 Euro ein Rüstungsset kaufen kannst, was lächerlich ist.
Das ist teuer.
Man muss aber dazu sagen, diesen Echtgeld-Job, den hast du auch schon bei Call of Duty drinnen. Also okay, da möchte ich jetzt mal nicht so streng sein. Aber
daran haben wir uns gewöhnt, ja.
Was es jetzt gerade wirklich ein Problem ist, ist, bei jedem anderen Halo-Spiel hast du halt 60 Euro bezahlt oder sowas und hast natürlich auch viele Inhalte dann freigeschalten. Aber da waren alle schon im Spiel drinnen. Und jetzt gibt es halt sehr viele Stimmen mittlerweile, die sagen, ganz ehrlich, ich hätte lieber 60 Euro bezahlt und hätte dann all diese coolen Rüstungen schon im Spiel zum Freischalten, anstatt dass ich halt jetzt nichts bezahle, aber im Endeffekt 200 Euro ausgeben müsste, um mir nur die erste Season des Battle Passes zu boosten. Puh. 200 Euro würde das kosten, Chris. Mhm. Ich habe auch mal ein bisschen Mathematik betrieben. Wenn wir davon ausgehen, dass du pro Match 50 EP bekommst und 1000 EP brauchst für ein Level von 100 Level, dann musst du 20 Spiele absolvieren für ein Level und 2000 Spiele, um diesen Battle Pass bis zum Ende zu bringen. Das heißt, wenn du 6 Monate Zeit hast, weil so lang dauert eine Season, 6 Monate, dann musst du am Tag 11,1 Spiele spielen, damit sich das ausgeht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist katastrophal schlecht. Und natürlich, du hast dazwischen immer so auch ein paar Weekly-Herausforderungen, die dir mal so 200, 250 EP geben. Gut, wenn du die mitmachst, ist es dann ein bisschen weniger, aber manche Herausforderungen, ja, sind, sag ich jetzt mal, leichter zu erfüllen als andere. Aber dennoch, du musst richtig viel grinden und bekommst richtig wenig zurück. Und gerade im Vergleich zu Call of Duty oder Fortnite ist das ein sehr, sehr schlechtes Progression-System. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache mir ein bisschen Sorgen, was da jetzt die Langlebigkeit angeht von dem Ganzen, weil ich glaube, dass die Spieler, klar, jetzt ist es super cool, das Gameplay macht Spaß, aber ich glaube, dass du die Spieler bei der Stange hältst, musst du ihnen was bieten. Und da musst du ihnen auch Belohnungen bieten, die halt Endorphine freischalten im Gehirn. Das ist einfach so.
Ja.
Macht jedes andere Spiel auch. Wir werden vielleicht kurz noch über Forza reden. Forza macht das so gut, weil du für jeden Blödsinn Erfahrungspunkte bekommst, immer irgendwas freischaltest. Neues Auto irgendwie oder da irgendwie neue Upgrades oder neue Tuning-Teile, so viele Sachen. Und bei Halo hast du das Gefühl, du spielst und du bekommst nichts und es geht nichts weiter. Und das ist für mich gerade das Hauptproblem vom Halo Multiplayer. Und ich habe ein bisschen Angst, dass viele Spieler einfach sagen, nach ein paar Wochen, wozu das Ganze, wenn ich eh nichts bekomme und wenn's, da spiele ich lieber was anderes. Und die Angst habe ich gerade.
Und die Angst ist berechtigt, die höre ich auch so von Freunden, von anderen Spielern, eh auch von YouTubern und hier und da der ein oder andere Podcast, alle regen sich über das Progression System auf und eben ja die Inhalte, die Karotte vor der Nase, die fehlt hier ganz klar. Ich finde aber, du hast recht, das Core-Gameplay ist einfach toll und der Zeitpunkt, das gratis zu launchen, ist toll. Jetzt gilt es halt wirklich, so wie du sagst, die Leute bei der Stange zu halten und sie haben noch die Chance, mit 8. Dezember irgendwie den Ersteindruck zu verändern. Aber der passt ja an und für sich. Also die Basis ist da.
Jetzt der Ersteindruck ist drauf super, an,
nachzulegen. Ja. Aber ich glaube, das Gleiche haben wir bei Avengers gesagt und schau mal, wie es da ausging. Ich meine, das ist nicht vielleicht der gleiche Anwendungsfall, weil das eine ist kostenlos, das andere kostet trotzdem 60, 70 Euro. Ja, es ist halt, wird spannend zu sehen sein, wie die in Pandemiezeiten auch nachlegen können. Also es ist ja noch nicht vorbei, die meisten arbeiten noch remote, denke ich, nehme ich mal an. Mhm. Und es ist da sicher nicht so leicht, vor allem so ein komplexes Spiel auf die Beine zu stellen. Vor allem so ein Killer-Titel.
Trotzdem, ich muss dazu sagen, dass das Problem hat jeder Entwickler gerade weltweit.
Natürlich.
Das jetzt immer nur so als Ausrede hernehmen. Es ist,
ja klar, die Situation, aber da sind die meisten Augen drauf. Das meine ich.
Also, ja, aber die Situation ist für alle nicht ideal, auch für uns nicht. Und wie gesagt, sie haben das Spiel schon auf über ein Jahr verschoben.
Das ist wahr.
Und deswegen finde ich, was das angeht, jetzt gerade die Inhalte dann doch bisschen dürftig. Ich denke mir auch die ganze Zeit, es gibt keine Player, also es gibt keine Playlists. Du kannst entweder auf kleine oder große Matches suchen, aber du kannst jetzt nicht dediziert suchen nach Capture the Flag oder Oddball und ich denke mir die ganze Zeit, weil bei diesen Big Team Battle, es gibt schon noch ein paar Spielmodi, die finde ich jetzt nicht so toll. Und jedes Mal, wenn die dann kommen, denkst du, oh, what the fuck. Oddball
zum Beispiel.
Ich mag Oddball total gerne, nämlich.
Okay.
Aber das ist auch so ein bisschen komisch. Früher gab es in Halo auch sowas wie einen Firefight-Modus. Das war quasi ein Horden-Modus im Halo-Ding. Er fehlt auch komplett irgendwie. Da wird auch gar nichts drüber geredet. Also auch so klassische Halo-Playlists wie zum Beispiel Team Sniper oder Big Team Sniper, was halt auch immer sehr beliebt war. Oder du merkst halt auch
Strike, glaube ich, wünschen sich viele Leute. Gibt es das? Strike, ein Strike-Modus oder Siege-Modus, irgendwie sowas?
Ah, ich glaube, sowas gab es mal. Aber es ist auch ein bisschen das Problem, dass die Schmiede halt so spät kommt, mit der du das quasi alles selber bauen könntest. Aber die wird wahrscheinlich auch erst so in einem halben Jahr ready sein, genauso wie der Koop-Modus für die Kampagne. Also und vor allem die erste Season, wie gesagt, mehr Inhalte wird es nicht geben im ersten halben Jahr, wenn die Season echt so lang dauert. Also
ja, ich finde ja, find der Mathematikbeispiel ja so geil,
ich muss ich ehrlich sagen. Ich finde es ein bisschen scary jetzt gerade. Und ich weiß nicht, ob sich es jetzt nur vom Gameplay hält, wenn der Spieler relativ wenig zurückbekommt dafür. Aber vielleicht, ich muss dazu sagen, ich bin auch ein bisschen speziell, was dieses Progression-System, was so diese Karotte vor der Nase angeht. Vielleicht gibt es auch viele Spieler, die sagen, solange das Spaß macht, ist mir das wurscht. Aber ich glaube,
ja, da gibt's bestimmt einige.
Es ist schon wichtig heutzutage. Gerade wie zum Beispiel bei Call of Duty. Ich habe gerade den direkten Vergleich mit Call of Duty Vanguard. Chris, da spielst du ein Spiel, musst nicht mal gut spielen und du steigst sofort 4 Level im Battle Pass auf, schaltest die Tarnung für die Waffe frei, das Zielfernrohr, den Griff, irgendwie boom, 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 boom. Und du denkst dir, holy fucking shit, das Spiel beschenkt dich extrem. Und es ist einfach bei Halo ist es so grausam, wenn du spielst und dann so Spiel fertig und dann so dritt, siehst du von dieser 1000er ja, EP-Leiste, siehst du die 50 EP, die sich so ganz kurz und ich denke mir, oh Gott, nein. Aber
das stimmt, das kotzt mich ein bisschen an, dass meine Leistungen aus dem Spiel, aus der Multiplayer-Partie, du leistest ja da Verschiedenes, mal nimmst du was ein, mal
das bringt dir gar
fragst
nichts.
Du jemanden, genau, aber das müsste irgendwie translated werden, in Experience Points, in eben Belohnungen und das fehlt mir, wenn du kannst egal so gut spielen oder so schlecht spielen, du gehst eigentlich fast immer gleich aus und das finde ich, jetzt wo du es ansprichst, kacke, vor allem wenn dein Mathematikbeispiel stimmt, wenn wir da irgendwie, was hast du gesagt, 6 Monate lang dann immer wieder das gleiche Setting vorgesetzt bekommen, immer wieder die gleichen Maps, man will ja auch Abwechslung, dann glaube ich, würde mich das über lange Sicht definitiv auch verlieren.
Ja.
Ähnlich wie die Avengers.
Ja.
Aber ich glaube, ich muss zugeben, als jemand, der nicht viel Halo spielt, ich kenne mich da nicht sehr gut aus, ich habe es natürlich früher immer wieder mal ausprobiert, habe, glaube ich, die Kampagne einen gewissen Teil weit gespielt damals, aber ich habe noch nie so viel Halo gezockt in so kurzer Zeit und hatte dabei so viel Spaß mit so vielen Freunden. Und das ist schon echt besonders, vor allem in Zeiten eines Lockdowns, wo wir eh sozial eingeschränkt sind. Und da muss ich echt sagen, dafür, dass das gratis ist und es einfach für jeden verfügbar war und alle gleichzeitig aufgesprungen sind, die von Leuten gehört, von denen habe ich seit eineinhalb Jahren noch nichts gehört. Und das ist wirklich schön, wenn Spiele auch Leute so zusammenbringen können.
Das ist gut. Das ist richtig. Ich glaube, ich sehe die Sache auch ein bisschen kritischer, weil ich halt bis jetzt jedes Halo gespielt habe.
Du bist unser Halo-Experte.
Ich habe jetzt übrigens im Game Pass habe ich endlich Halo 5 Guardians nachgeholt, die Story-Kampagne. Dieses extrem kritisierte Halo 5. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe die Kritik, aber ich finde, sie ist ein bisschen hart. Also ich fand die Kampagne von Halo 5 gerade vom Gameplay her richtig gut. Story wie erzählt, aber meiner Meinung nach nicht die schlechteste Halo-Kampagne. Also das wird so ein bisschen zu Unrecht am Scheiterhaufen als Ketzer verbrannt. Also ja, aber ich bin gespannt. Jetzt storytechnisch bin ich wenigstens gut gerüstet für Halo Infinite.
Ist das leicht irgendwie in Verbindung? Ist das das Fünfer, ist das mit dem Spartan Locky?
Lock heißt der, ja. Also,
Lock, okay, sorry.
Du spielst Spartan Lock und du spielst den Master Chief, du spielst halt beide.
Aha, okay. Und sind die in Verbindung mit Infinite? Muss man da irgendwas wissen? Willst du uns aufklären?
Das ist die Frage. Im Endeffekt, ich weiß ja zur Story von Halo Infinite noch nicht viel oder wir alle wissen noch nicht viel. Ich weiß, Halo 5 endet mit einem Mörder-Cliffhanger. Aber ich glaube, sie lassen das mehr oder weniger links liegen, weil auch die Story von 4 und 5, die 343 Industries da begonnen hat mit den Blutsvätern und diesen neuen Prometheanern. Und ich glaube, das ist bei den Spielern ziemlich durchgefallen. Ich glaube, die wollen eher wieder zurück zum klassischen Halo und quasi so Konflikt-Allianz gegen Menschheit und jetzt weniger mit dieser komischen Forerunner-Alien-Rasse und hin und her. Also ich glaube, du wirst Anspielungen haben, Aber ich denke, es ist ähnlich wie das neue God of War. Es ist schon irgendwo auch ein Fresh Start, dass du quasi auch als Neueinsteiger nicht verloren bist. Sicher, du wirst es mehr appreciaten können, wenn du die anderen Teile gezockt hast. Aber was ich jetzt gerade gesehen habe von Halo Infinite, geht es da null um das, was ich in 4 und 5 gesehen habe.
Mhm, okay. Ich habe nur mitbekommen, dass man die Cortana retten muss im neuen Teil.
Ja.
Ich denke, das ist schon ein gutes Missionsziel.
Das ist ein bisschen ist weird, weil die Cortana war eigentlich böse unter Anführungszeichen in Halo 5. Also ich bin gespannt, ob sie das überhaupt links liegen lassen werden oder ob sie das irgendwie referenzen wollen. Also irgendwie müssen sie es referenzen. Aber ich glaube, sie haben sich mit Halo 5 speziell in eine ziemliche Ecke manövriert, was die Story angeht, wo sie, glaube ich, lange überlegt haben, okay, wie kommen wir da jetzt wieder raus, weil die Spieler fanden es nicht so toll. Aber ja. Mhm.
Okay, genug wieder über Halo erzählt, mehr dann zur Kampagne nehme ich an oder nächste Woche, ich werde sicher noch den Multiplayer weiterspielen, du David ja auch,
ja.
Aber ich weiß, du hast dich an mich gewendet, dass du das Quick Resume Feature deiner Xbox Series S so geil findest, möchtest du darüber noch erzählen oder generell über deine Xbox User Experience?
Also ganz kurz nur zu dem Quick Resume, das ist ein tolles Feature, wo wir uns am Anfang gedacht haben, braucht man es wirklich? Aber es ist so eine Sache, du willst da nicht drauf verzichten, wenn du es hast. Im Endeffekt funktioniert das so, dass du, ich glaube, bis zu 5 Spiele gleichzeitig offen haben kannst. Das funktioniert ein bisschen wie beim Windows-PC mit einem Tab einfach unten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Forza spiele und sage, ach komm, ich möchte jetzt aber weiterspielen bei Gears 5, dann tappe ich einfach raus, gehe in Gears 5 rein, dann steht da Quick Resume, das dauert dann ungefähr 3 Sekunden, SSD sei Dank, und dann bist du genau da, wo du aufgehört hast. Nicht im Hauptmenü, nicht irgendwo in einem Ladebildschirm, sondern du bist genau da, wo du aufgehört hast. Nämlich genau da in der Welt. Egal, ob du mitten in einem Level aufgehört hast oder ist wurscht. Und das funktioniert sogar, wenn du die Xbox abdrehst.
Oh, okay.
Auch wenn du die Xbox ausschaltest, funktioniert nach wie vor Quick Resume, was ziemlich beeindruckend ist, weil es motiviert dich total, herumzuspringen zwischen, weil ich habe vorher zum Beispiel Gears 5 gespielt, den Swarm-Töter-DLC, weil, warum nicht, ist ja gratis. Gears 5, Chris, übrigens extrem underrated, du musst es zocken. Gears 5 ist
was?
Gears 5 ist das beste Gears of War aller Zeiten und war für mich eigentlich der vielleicht beste Titel der Xbox One Konsolengeneration. Also,
okay, schreibe ich mir auf.
Ja.
Gears 5.
Und dann habe ich irgendwie gesagt, ach komm, jetzt habe ich ein Level gespielt, jetzt würde ich gerne ein bisschen in Forza herumfahren. Quick Resume, zack, zack, 3 Sekunden später sitze ich in meinem Ferrari und fahre herum und das macht Spaß. Das ist super.
Geil. Also der fundamentale Unterschied zu PlayStation ist, dass es, ich glaube, 5 auf einmal speichern kann und nicht im Hauptmenü bleibt, sondern direkt im Spiel.
Wirklich direkt, wo du aufgehört hast, ja. Das geht natürlich nur, wenn du digital zockst und nicht, wenn du eine Blu-ray rein und rausschieben musst. Also
ja.
Logischerweise.
Ja. Klar. Aber ich suche nur den Unterschied zur PlayStation, weil die kann das ja an und für sich auch. Aber ich glaube, kann man nur 2 Spiele gleichzeitig? Ich bin mir nicht sicher, ich will jetzt nicht sagen, aber da gibt es ja auch dieses Game Hub, wo man dann hin und her springen kann. Das dauert auch nicht lange, aber man landet eben immer im Menü, meine ich.
Ja.
Okay, das klingt schon cool. Und natürlich, das mit dem Abdrehen ist auch geil, weil das geht bei der PlayZ auch nicht. Mhm. Wenn die mal aus ist, glaube ich, hat die nicht so
ein Feature. Ist es aus, ja, ich glaube auch.
Ja, ich glaube auch. Okay, gut, dann geht es noch weiter mit Xbox, weil ich habe intensiv xCloud getestet und das hat mich total umgehaut. Also ich bin komplett schockiert, wie gut dieser Service funktioniert. Zuerst habe ich es am Standrechner probiert, mit Forza. Ich habe hier ja auch eine feste Leitung mit über 100 Mbit. Bei Forza muss ich sagen, hat es am schlechtesten funktioniert. Da sehe ich immer ein paar Artefakte oder diesen Rolling Shutter Effekt, wenn so eine Linie immer wieder das Bild aktualisiert, die von oben nach unten geht. Ich habe mich dann entschlossen, okay, ich nehme jetzt meinen Laptop, LAN-Kabel an den Laptop und verbinde das zum Fernseher und inklusive meinen DualSense-Controller, den ich auch wireless zu diesem Laptop verbunden habe. Und seitdem funktioniert der Service schockierend gut. Also ich habe Forza gezockt und kaum Probleme, wirklich nur bei extrem schnellen Passagen. Und alle anderen Spiele waren eigentlich fehlerlos darstellbar. Ich habe intensiv die GTA Definitive Edition von San Andreas probiert. killer eigentlich. Ich habe total viel Spaß damit und stelle deswegen jetzt extrem diese News mit der Disaster-Trilogie in Frage. Es mag vielleicht für die anderen Spiele stimmen, aber ich habe hier kaum irgendwelche Bugs feststellen müssen, egal ob es das Wetter ist. Ja, die Charaktermodelle und Animationen sind jetzt nicht so gut. Die sind doch scheinbar mit einer künstlichen Intelligenz hochskaliert worden, um Zeit zu schonen für die Entwickler. Oder die Steuerung ist ein bisschen hakelig, vor allem beim Zielen der Waffen. Aber es gibt diesen Nostalgie-Boost mit der Musik und der Stadt. Und man kennt sich halt irgendwo noch aus. Und man kennt dieses Spiel und den CJ und seine Gang und die Grove Street. Und es war ein cooler Nostalgie-Flash. Und was ganz besonders hinzukommt, weil du vorher dieses Herausspringen oder Herumspringen erwähnt hast, das habe ich bei der xCloud gespürt wie noch nie. Diese Netflix-artige User-Experience, wo du ein Thumbnail hast, eine schier unüberschaubare Auswahl an Titeln, egal ob es moderne sind oder Backwards-Compatible-Spiele, und du streifst einfach über die Auswahl und klickst drauf und gehst auf Spielen. Und es startet innerhalb von kürzester Zeit und es funktioniert einfach. Okay, genug GTA, ich probiere Forza. Genug Forza, probieren wir mal was Älteres, ein bisschen Retro. Dann habe ich Skate 3 probiert, funktioniert fantastisch. Es gibt darüber nicht viel zu erzählen, es ist einfach Skate 3 und es funktioniert. Ich habe auch Psychonauts 2 eine Chance geben wollen, weil es oft bei den Game Awards erwähnt wurde oder oft nominiert wurde. Da muss ich aber zugeben, es hat mich nicht gleich ganz gecatcht. Irgendwas ist da off. Es liegt nicht an den technischen, aber der Artstyle und wie die Leute reden, es ist einfach nicht ganz meins. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Psychonauts und Ratchet, würde ich immer Ratchet gehen. Alleine von der Optik her, einfach um Welten auch besser. Ganz einfach. Also ich hatte eine großartige Zeit mit xCloud. Ich konnte das um 1 Euro beim Black Friday übrigens upgraden, den normalen Game Pass zum Ultimate Game Pass, heißt der, glaube ich. Oder Game Pass Ultimate, der ja diese xCloud beinhaltet. Der einzige Trade-off, den ich da feststellen musste, es gibt Titel im Game Pass, die kannst du noch nicht streamen. Also zum Beispiel Age of Empires 4 könnte man nicht streamen oder Microsoft Flight Simulator, wo du, glaube ich, 120 GB downloaden müsstest. Das wünsche ich mir noch, dass das zum Beispiel hinzukommt. Einfach so auf ein Thumbnail klicken, in ein Flugzeug steigen, losfliegen. So einfach soll es sein. Wer es so einfach macht, der hat auch die Zukunft in der Hand und xCloud ist auf dem besten Weg dahin. Ich kann das echt nur jedem empfehlen, auszuprobieren, der eine Leitung hat, die stark genug ist, weil dieser Service ist erst in der Beta. Und funktioniert besser als jeder andere Streaming-Service, den ich bis jetzt probiert habe. Also nochmal, ich bin begeistert. Ich weiß nicht, David, ob du noch etwas zu diesem xCloud-Segment hinzufügen kannst oder willst, aber so viel, sei mir sicher, ich werde das sicher auch zu Weihnachten extrem viel nutzen, um die eine oder andere Perle der Vergangenheit auszugraben.
Ich muss es mir noch ein bisschen besser anschauen. Ich habe es mal mit Forza 5 probiert und da lief es.
Wie gesagt, das ist das einzige Problemspiel, das ich hatte.
In 30 FPS, jetzt muss ich halt schauen. Also, wenn es das Maximum ist, was man rauskriegt, also
da bin ich mir auch nicht sicher. Man konnte das irgendwie schwer überprüfen, ob mir kommt es vor, als wären es 60 FPS. Ich kann mich aber auch schwer irren. Ich weiß, das klingt blöd. Ich beschäftige mich manchmal auch mit 3D-Animation und ich sollte feststellen, oder Videoproduktion, aber ich sollte feststellen, ob das 60 oder 30 FPS sind. Das ist aber nicht immer so klar bei dem Streaming-Service und ich habe noch keinen Weg gefunden, um die FPS-Anzahl anzuzeigen.
Ja, das fände ich auch gut, dass man das machen könnte. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, das ist wahrscheinlich deswegen schwer zu sagen, weil es halt springt die ganze Zeit. Also,
es ist
das
variabel.
Sind mal 40, ja. Das sind mal 30, das sind also genau. Ist wahrscheinlich echt schwer und läuft sie. Aber wie gesagt, ich muss das noch ein bisschen genauer testen.
Ja, solltest du auf jeden Fall. Okay, dann bevor wir in den News-Ticker kommen, kann ich jetzt schon ankündigen, dass es pünktlich zur Weihnachtszeit Hexabär-Shirts und Pixel-Therapie-Shirts geben wird. David, du als Co-Moderator dieser Show bekommst natürlich beide.
Nice.
Deine Shirtgröße habe ich schon vor Aufzeichnungsstart bekommen. Freunde der Show, ich kenne euch da draußen. Ich weiß, wer sich bei mir gemeldet hat. Ihr werdet auch ein Shirt bekommen. Bitte meldet euch bei mir, wenn ihr eines wollt. Die richtigen Leute werden sich angesprochen gefühlt haben. Fühlen? Fühlen, das wollte ich sagen. Wenn ihr eins wollt, meldet euch bei mir oder beim David oder über das QA-Feature, das neue bei Spotify, müsst ihr nicht unbedingt die Frage beantworten, die wir posten. Ihr könnt auch gerne ein Shirt reservieren. Und alles Weitere klären wir dann irgendwie über DMs und über den direkten Kontakt. Aber pünktlich zur Weihnachtszeit, und das freut mich extrem sehr, das ankündigen zu können, wird es Hexabär und Pixeltherapie-Shirts geben. Und beide sind extrem hochwertig und komfortabel. Und ich freue mich schon, wenn ihr auch die tragen könnt, beziehungsweise in den Händen habt.
Nice.
Oh, okay. Lange in der Arbeit. Sehr lange. Ich habe einen tollen Anbieter hier in Wien gefunden, der mir das noch rechtzeitig und trotz Lockdowns macht, weil tatsächlich die meisten haben Lieferengpässe.
Das ist geil.
Ja, freut mich sehr. Okay, David, dann kommen wir jetzt zum Newsticker.
Tick-Tack, 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 Tick-Tack.
Oh mein Gott. Ich muss ein leises Tick-Tack von dir aufzeichnen, dass ich dann einfach immer reinspielen kann.
Wir könnten auch ein echtes Tick-Tack reinspielen in Wahrheit. Also.
Ja, okay. Können wir gerne machen. Können wir alles ausprobieren. Ja, ja, sicher. Es gibt genug Raum für Verbesserungen. Aber wo es auch Raum für Verbesserungen gibt, Wahnsinnsüberleitung wieder, ist die Mass Effect-Serie.
Oh ja.
Oder generell geht es jetzt um BioWare. Und hier gibt es einige News. Ich habe das schon im Vorfeld gesagt, um was es hier konkret geht oder um was es hier circa gehen soll. Es gibt Gerüchte zu einer Mass Effect-Serie, die soll bei Amazon entstehen. Hierfür haben wir nicht viele Informationen. Können wir gerne darüber sprechen, wie wir das finden würden, bietet sich die Serie an. Aber es war ja auch der N7 Day vor kurzer Zeit und da wurde für das kommende Mass Effect Spiel ein Teaserbild gepostet, das mehr oder beziehungsweise auf die Rückkehr der Geth hindeutet. Nur kurz dazu, falls das jemand nicht kennt, so wie ich uns kurz recherchieren musste. Das ist eine Rasse aus einer hochgezüchteten künstlichen Intelligenz, die ihre Erschaffer, die Quarians, abgeschlachtet haben und in ein Nomadenvolk verwandelten. So, David, stimmt das überhaupt und wie stimmt dich diese News? Also Serie, Teaser, die Geth. Es passiert was um Mass Effect. Ist das alles gut, was da passiert? Findest du das gut?
Ich habe keine Ahnung. Das sind so Häppchen, wo ich mir, ja, also die Tatsache.
Es gibt nicht viele News diese Woche.
Die Tatsache, dass der N7 Day halt kommt und.
Na, der war schon.
Ja, ja, dass der kommt und geht und du hast halt nicht wirklich was bekommen, außer halt jetzt vielleicht so ein blödes Bild, ist halt. Ja, also es zeigt, in welchem Stadion der Entwicklung halt Mass Effect ist, nämlich in einem extrem frühen Stadion. Ich denke, ich hoffe, es wird toll, weil die Serie verdient sich das eigentlich. Ich bin ja auch der Meinung, viele waren mit Mass Effect Andromeda einfach zu streng. Also ich finde, es war im Vergleich zur Trilogie was schwach, aber es war kein schlechtes Spiel. Es war jetzt nicht so furchtbar. Es war einfach nur von den Charakteren her, war es halt einfach, konnte es halt nicht da anknüpfen, wo die Trilogie halt aufgehört hat, weil das war halt der von dieser N7-Trilogie, war ja unfassbar. Also die Charaktere, die du da hattest, die sind bis heute iconic und legendär. Und aus Mass Effect Andromeda kann ich mich an keinen einzigen Charakter irgendwie erinnern, obwohl es vom Gameplay her wirklich King war. Also Andromeda hat sich toll gespielt. Aber schauen wir mal, Ich hoffe sehr, dass BioWare das ernst nimmt jetzt wieder und nicht irgendwie outsourced an 4, 5 anderen Entwicklerstudios, wie sie das bei Andromeda gemacht haben. Also, ja, aber wie gesagt, das ist ein 2024-Spiel, wenn überhaupt.
Verdient sich das Spiel eine Show?
Was meinst du eine Show?
Eine TV-Serie.
Ach.
Könntest du dir das gut vorstellen? Oder ist gerade die Interaktion mit den Charakteren, was die Serie ausmacht?
Nein.
Weil du speziell auch die Charaktere angesprochen
hast. Das ist ein tolles Universum. Ich denke, du kannst aus jeder guten Geschichte kannst du eine Show oder einen Film machen. Irgendwas hat doch Henry Cavill mal so mehr oder weniger gepostet, dass er gerade ein Skript liest für Mass Effect. Und irgendwas hat er auf Instagram angedeutet. Also
das könnte eben genau dieses Amazon-Projekt sein, by the way.
Das kann schon toll.
Dass der neue Shepard wird.
Es kann schon toll sein, aber es ist jetzt nicht das, worauf sich die Spieler gerade freuen, die Mass Effect-Veteranen. Die wollen einfach ein gutes Mass Effect-Spiel. Und ich finde, eine Show in dieser Phase jetzt zu machen, ist ein bisschen ist der falsche Zeitpunkt, um ehrlich zu sein, weißt du? Also
richtig, ja.
Ja, es wäre auch jetzt der falsche Zeitpunkt, um eine Cyberpunk-Show oder einen Film zu machen. Nein, jetzt muss mal das Spiel funktionieren. Bei The Witcher hat es super gepasst, weil die haben halt ein Mörderspiel, eines vielleicht der besten Rollenspiele aller Zeiten, released und dann haben gesagt, okay, das ist eine Foundation, auf der können wir aufbauen. Aber ich sehe jetzt gerade bei Mass Effect momentan nicht wirklich die Foundation, dass du da jetzt andere Genres irgendwie bedienst, wie Serien oder Film oder sowas. Also schauen wir mal. Aber ja, klar.
Kommt auch für mich viel zu spät, um ehrlich zu sein, diese Entscheidung. Das hätte vor Jahren schon erscheinen müssen, um auf diesem Mass Effect-Hype mitzuschwimmen. Jetzt, nach Andromeda vor allem, muss ich dir die Frage stellen, hat BioWare seit Ende der Mass Effect-Trilogie 2012 eigentlich nur schlechte Spiele veröffentlicht?
Ja, nicht ganz. Also ich muss ehrlich sagen,
wir reden hier von fast 10 Jahren. Ja. Das ist ziemlich krass dafür, dass die einmal so den Olymp der Rollenspiele bildeten.
Absolut. Nicht ganz. Ich finde ehrlich gesagt, Dragon Age Inquisition war sensationell. Also das war mein liebstes Dragon Age. Und ich finde, das war ein also damit haben sie ja die Last Generation PS4, Xbox One, damit haben sie ja begonnen, mit Dragon Age Inquisition. Und ich finde, immer wenn es einen Generationswechsel gibt, manche Entwickler schaffen es und manche Entwickler bleiben so ein bisschen auf der Strecke. Und ich finde eigentlich, Dragon Age Inquisition war großartig, meiner Meinung nach. Und ich dachte, oh wow, cool. Dann kam Mass Effect Andromeda. Und wie gesagt, das war nicht schlecht. Ich habe es trotzdem gern gespielt, aber es ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ich glaube, so kann man es am besten sagen.
Ja.
Dann kam Anthem, was ein Rohrkrepierer war. Und jetzt, seit Anthem, dann wurden viele Ressourcen weit in Anthem gesteckt, um das zu retten. Im Endeffekt dann doch nicht. Und seither haben wir von BioWare eigentlich nichts mehr wirklich gesehen und gehört. Wir wissen, sie arbeiten an Dragon Age und wir wissen, sie arbeiten am Mass Effect und ich hoffe wirklich, dass sie jetzt wieder verstanden haben, warum die Leute ihre Spiele kaufen und lieben. Und ich hoffe auch, dass Electronic Arts mittlerweile verstanden hat, oh, Moment mal, vielleicht macht es nicht Sinn, alles zwangsläufig auf Games as a Service und Microtransaction und Multiplayer hinzubiegen, weil genau das hat Anthem das Genick gebrochen. Weil, nochmal, das Core-Gameplay von Anthem, dieses Ironman-Feeling, war toll. Das war super. Und das hätte ein mördergeiles Mass Effect werden können. Und ich hoffe weiterhin, dass diese Javelin-Suits im nächsten Mass Effect wieder auftauchen, weil das wäre ein bisschen schade, das einfach wegzuwerfen. Aber es ist jetzt einfach wichtig mit dem nächsten Projekt, und das wird Dragon Age sein. Dragon Age, wenn wir lange vor Mass Effect bekommen, ist es wichtig, einfach die Leute daran zu erinnern, was BioWare ausmacht. Und das ist ein richtig starkes Singleplayer-Rollenspiel mit richtig krassen Charakteren. Und ich erwarte mir wirklich, dass sie einfach so dieses... Ich erwarte mir, dass sie neue Standards setzen, was Charaktere in Videospielen angeht. Weil, wie gesagt, Guardians of the Galaxy hat da schon richtig gute Akzente gesetzt. Ich finde, der Guardians war so ein bisschen das Mass Effect der Marvel-Reihe. Und das wirkt in Guardians wirkt das viel authentischer und viel echter, wie es zum Beispiel jetzt in der Mass Effect Trilogie war, wo es jetzt im Nachhinein natürlich, 10 Jahre später, halt sehr hölzern wirkt. Also ich habe die Trilogie erst vor kurzem gespielt, dieses Remaster, und da wirkt es teilweise halt sehr hölzern.
okay.
Also das müsste jetzt, da haben sie jetzt wirklich die Chance, da jetzt einen neuen Start zu machen, aber die sollten das nächste Spiel nicht versemmeln.
Sehr schön. Ich liebe den Vergleich mit Guardians of the Galaxy. Der passt sogar irgendwo. Aber wie du schon richtig gesagt hast, Mass Effect ist weiter weg als das nächste Dragon Age. Und die Leute bei BioWare, die sich um Dragon Age kümmern, haben jetzt ihren Creative Director verloren. Darüber möchte ich noch ganz, ganz kurz sprechen, weil dieses Spiel ist seit über 6 Jahren in Entwicklung. Einmal war es ein Singleplayer-Game, dann war es ein Service-Game. Und wie gesagt, die haben jetzt ihren Big Boss verloren, der 25 Jahre bei BioWare war und komplett, ich sag mal so, kompromisslos und ohne große Verabschiedung einfach nicht mehr bei dem Unternehmen arbeitet oder arbeiten darf. Lässt für mich darauf schließen, dass der Typ irgendetwas gemacht hat, was der Geschäftsleitung nicht gefällt. Da das Projekt so eine turbulente Vergangenheit hat und man hat schon einiges davon gesehen, immer wieder kursieren Screenshots, es wurde bei den Game Awards irgendwann, glaube ich 2018 schon, mit einem Trailer angekündigt, also ein Teaser-Trailer. Hast du Hoffnungen in dieses Projekt, wenn jetzt der Chef geht, jetzt nach 7 Jahren noch immer eigentlich nichts wirklich zu sehen war, es gibt, es, wie gesagt, diese Gerüchte über Service Game, die dann nicht mehr verfolgt werden sollen, es soll sich jetzt wieder um ein klassisches Rollenspiel handeln. Ich weiß, was du von denen willst, ich bezweifle nur, dass du es in der Form bekommst, wie du es bei Dragon Age Inquisition abgefeiert hast.
Ja.
Deswegen habe ich eingangs die Frage auch gestellt, macht BioWare überhaupt noch gute Spiele seit Beendigung oder seit dem Beenden der Trilogie von Mass Effect? Weil so richtig gut war, also überdurchschnittlich gut war nichts wirklich. Die Andromeda waren Krepierer, genauso wie Anthem, für mich optisch auch. Dragon Age Inquisition konnte mich damals nicht catchen,
okay.
Nicht ganz. Ich konnte nicht verstehen, wie das Game of the Year wurde es nämlich bei diesen allerersten Game Awards.
Okay. Ja, ja. Ich verstehe es total nämlich.
Okay, ja, wunderbar. Mein Bruder liebt dieses Spiel abgöttisch auch. Ich habe es, wie gesagt, einfach ist manchmal so wie Psychonauts. Ist manchmal
catcht es mich einfach nicht. Genau, ja. Manchmal springt der Funke nicht über, ohne dass das Spiel was dafür kann. Ja.
Ich mache mir aber Sorgen um Mass Effect und BioWare generell, weil ich glaube, die wurde einfach nur heftig mismanaged. Das ist es war ein Studio, das wirklich gute Singleplayer-Rollenspiele erzählen
sogar,
konnte, bauen konnte. Man, also auch in den Jahren davor, ich glaube, haben die nicht KOTOR gemacht?
Die haben KOTOR gemacht, Jade Empire gemacht,
ja, genau.
Die haben Baldur's Gate gemacht. Also
Baldur's Gate, genau.
Die haben,
und ich glaube, die wurden von EA gekauft und einfach seit die wurden während der Trilogie von Mass Effect, glaube ich, gekauft und seitdem einfach komplett mismanaged. Die Leute sind weg, jetzt ist der Typ, der nach 25 Jahren noch irgendwie so der letzte Baustein war aus dieser Garde, ist jetzt auch weg, der hätte eigentlich dieses neue Dragon Age Projekt kommandieren sollen und ich glaube, die sind in der Krise. Ich kann mir das nicht anders vorstellen und EA weiß nicht, was sie mit diesen Leuten machen soll. Besonders nach Anthem, das war ja ein 10-Jahres-Plan, der da komplett in den Graben gefahren wurde. Und jetzt, ich weiß nicht, soll ein neues Team eine bestehende Marke wieder irgendwie retten? Und ich habe da einfach wenig Hoffnung drin. Und ich möchte jetzt eigentlich abschließend nur dich fragen, hast du denn eigentlich Hoffnung? Natürlich weiß ich, du wünschst dir ein gutes Mass Effect und ein gutes Dragon Age, aber wenn du in dich hineinhörst, hast du Hoffnung, dass das BioWare von damals auch noch heute irgendwie da ist und die Spiele adäquat releasen können?
Rebellion besteht aus Hoffnung. Oder entsteht aus Hoffnung. Wie war das bei Rogue One? Egal.
Ja.
Es ist... Ich sehe es nicht ganz so schwarz und düster wie du, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch in Anthem und ich habe auch in Mass Effect Andromeda und vor allem in Inquisition habe ich schon so noch den Funken der Brillanz gesehen, der sein kann. Ich glaube, das größte Problem, das große Problem von Mass Effect Andromeda war, dass die meisten Entwickler schon an Anthem gearbeitet haben und dass das so ein B-Team, so ein Side-Project war, was sich Mass Effect nicht verdient. Mass Effect verdient sich die volle Aufmerksamkeit von BioWare und ein AAA-Budget. Und irgendwie die Gesichter wurden von dem Studio gemacht, die Animationen von dem Studio, das Gunplay von dem Studio und Dialog. Und das wurde das alles zusammengesteckt und es war ein bisschen so wie, ja, wie wenn du irgendwie versuchst, schiefe Legosteine zusammenzusetzen. Es passt, aber es passt halt nicht ganz. Weißt du, es sind immer so Rillen dazwischen. Und das Outsourcing ist nicht immer die Antwort. Und bei Anthem war meiner Meinung nach einfach das große Problem, was du gesagt hast, das war mismanaged. Wahrscheinlich Electronic Arts zu denen hingesagt, hat gesagt, okay, pass auf, ihr seid ein großes Flagship-Studio von uns. Wir wollen von euch ein Gamer-for-Service-Spiel, was wir mit Mikrotransaktionen zubringen, was Multiplayer ist, was toll optisch aussieht, was aber trotzdem auch noch eine Story erzählt. Also wir wollen von euch die eierlegende Wollmilchsau haben. Es ist dann einfach, es hat nicht funktioniert, aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich am BioWare lag, weil Noch einmal.
Das meine ich, ja. Genau das meine ich. Wir schieben oft die Schuld auf BioWare, aber es ist eigentlich EA, die diese Firma komplett mismanaged hat in der letzten
Zeit. Man muss ja auch dazu sagen, auch Respawn Entertainment war, die haben irgendwie, ich meine, auch die waren am Anfang schlecht gemanagt, ja, weil irgendwie, die haben das erste Titanfall gemacht, da gab es diesen Xbox-Deal für Xbox One, was dann logischerweise irgendwie niemand wirklich gespielt hat, weil die Xbox One zum Launch einfach nicht wirklich relevant war. Dann kam Titanfall 2, was sie zwischen Call of Duty und Battlefield beerdigt haben, obwohl es der beste Shooter des Jahres war. Aber dann plötzlich, Apex Legends ist eine Goldmine für Electronic Arts. Und dann auf einmal, hey, wir würden gerne ein Singleplayer-Star Wars-Spiel machen. Und auch das hat sich ausgezahlt. Und plötzlich ist Respawn Entertainment der vielleicht beste Entwickler von Electronic Arts.
Und unterschreibe ich sofort, ja.
Du musst die Teams nur richtig einsetzen. Und wie gesagt, auch DICE mit diesem, ihr macht gleichzeitig Battlefront und Battlefield, auch das hat nicht gut funktioniert, ja. Also man muss halt die Ressourcen und die Teams richtig einsetzen, man muss das gut managen. Und ja, auch wenn ich nicht alle Ins und Outs kenne, ich mache da Electronic Arts in der Vergangenheit schon sehr, sehr viele Vorwürfe, weil sie einfach mehr auf den Profit geschaut haben, als darauf, gute Spiele zu machen.
Ja, sehr schön erzählt, sehr schön erklärt. Belassen wir es dabei mit diesem EA-BioWare-Segment. Kommen wir zu etwas Lustigerem, David, das vielleicht dir nicht so sehr gefällt wie mir. Aber Spider-Man in die Avengers, ganz kurz, gab es erstes Gameplay. Man weiß, es wird keine Story-Mission dazu geben. Für mich sieht das aus, wenn sich der Spider-Man, also wenn der so Netze verschießt, wie eine mittelalterliche Frau bei einer Rumba-Class. Okay. Wie wirkt das denn für dich? Als Zumba-Class, heißt das Zumba? Ich weiß nicht, ich könnte auch Yoga nehmen, aber es sieht einfach so lustig aus. Der bewegt sich so komisch hin und her, bewegt dabei seinen Arsch nach links und rechts. Es hat das große Problem, dass die Insomniac-Spiele halt einfach Weltklasse sind, was die Bewegung von Spider-Man angeht. Das sage ich. Was für einen Eindruck hast du?
Also ich bin bei dir, hätten wir jetzt in den letzten 3 Jahren nicht 2 sensationelle AAA-Spider-Man-Spiele bekommen, hätten wir das jetzt vielleicht gesehen und gesagt, ah, cool, das schaut ja super aus. Aber jetzt so, weißt du, und ich habe das Spiel jetzt so lange verteidigt und so lange gezockt, aber ich bin gerade am Überlegen, ob ich Spider-Man überhaupt ausprobieren soll. Weil, wie gesagt, ich glaube, es wird das Letzte sein, was wir mehr oder weniger sehen werden. Ich glaube, es wird der letzte Charakter sein, den wir für Marvel's Avengers sehen werden. Ich glaube, es wird am Spiel nichts ändern, vor allem PC- und Xbox-Spieler bleiben außen vor. Es gibt keine Story-Missionen. Also es gibt wirklich nur den Charakter jetzt und der sieht halt, gerade im Vergleich zu Insomniac, es sieht halt der
so schlecht aus, ganz
bloaty
ehrlich.
Aus. Sie müssen es halt irgendwie in dieses Kampfsystem interagieren. Also ich denke, für Avengers-Verhältnisse passt
es. Es ist das, was du die letzten Wochen immer wieder gepredigt hast. Ja. Es kann einfach nicht mit diesem Insomniac-Titel mithalten.
Nein.
Das sieht man und wir sind an dieses brillante Spider-Man-Gameplay von Insomniac einfach gewöhnt.
Ja.
Das ist ein Kampf, den kannst du nur verlieren. Und ich möchte dich jetzt aber kurz fragen, würdest du sagen, Avengers ereilt das gleiche Schicksal wie Anthem, in dass es gecancelt wird in den nächsten, weiß ich nicht, 12 Monaten? Also pulling the plug, sagt man ja auf Englisch, den Stecker ziehen. Ist das das Schicksal?
Es ist so schwierig, weil Marvel ist die deutlich größere Marke als Anthem, was eigentlich keine Marke ist, hat er keine Sau gekannt. Gott, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Jahr 2022 beginnt mit, okay, und das ist unsere Roadmap und da kommt Ant-Man und da kommt Falcon und da kommt der Winter Soldier und bum, bum, bum. Ich kann mir das nicht nochmal vorstellen, weil es einfach zu wenig, besser gesagt, ich glaube, keinen Gewinn macht. Und
ja.
Ich denke, wir werden in den nächsten 6 Monaten werden wir wahrscheinlich eine Stellungnahme von dem Team hören, von wegen so, hey, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Es war toll, es hat leider nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wir werden unsere Ressourcen jetzt in andere Marvel-Projekte stecken und wir haben viel gelernt. Danke fürs Feedback. Und wir.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, und wie gesagt, also ich glaube, Square Enix ist besser beraten, wenn sie die Ressourcen in Guardians of the Galaxy 2 stecken. Und einfach in andere Marvel-Projekte. Also vielleicht.
Ja.
Also ja. Ich denke, das Spiel wird am Ende des Jahres 2022 nicht mehr leben.
Okay, bold prediction.
Also heute in 12 Monaten,
ich kann das so nachempfinden.
Wird das Spiel, glaube ich, nicht mehr geben.
Wow, okay, bold prediction, kann ich so nachempfinden. Bin ich mir nicht sicher, ob es 12 Monate sind, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie die nächsten 20, 24 Monate überlebt.
Nee.
Ich glaube, es macht einfach keinen Gewinn. Und eher bin ich da bei dir, je früher sie den Stecker ziehen, wahrscheinlich umso besser, weil dann sparen sie sich Geld, dass sie wiederum in ein mögliches Marvel-MMO fließen lassen können. Damit möchte ich jetzt den Marvel-Blog abschließen. Das ist nämlich in Entwicklung bei den Leuten, die sich für DC Universe Online und City of Heroes verantworten müssen oder dürfen. Das sind nämlich großartige MMOs, besonders City of Heroes, weiß ich noch, da war ich noch jung, war fantastisch für damalige Verhältnisse. Die Entwickler, ich glaube, das ist bei Daybreak Games, sind jetzt, wie gesagt, dran an einem Marvel-MMO, das aber sicher nicht vor 2023, 2024 erscheinen wird. David, du als Marvel-Fan, kurzes Statement dazu. Interessiert dich ein MMO überhaupt noch, in dem Alter, in dem du bist?
Das Alter wäre doch egal, aber ich habe einfach keine Zeit für sowas. Also,
ja, okay.
Mich hätte auch New Worlds... Oder wie hieß? Nee, New World.
New World.
Ja, genau.
New World.
Hätte mich auch interessiert, aber nein. Es ist einfach, also die Zeit. Hätte ich nur das eine Hobby Gaming, dann würde das funktionieren. Aber
das ist das andere Hobby, Frauen.
Ja, ich habe das Hobby Frauen, ich habe das Hobby Klettern und Schwimmen Lesen und Lego. Stimmt. Und einfach die Arbeit nimmt bei mir viel Zeit in Anspruch und. Nein, und Freunde habe ich auch noch, soll man nicht glauben, aber ja. Also nein, es geht sich in der Lebenslage, in der ich bin, weder bei dir noch bei mir aus. Also ich glaube, ich kann auch Korrekt. Für dich die Frage beantworten.
Ja.
Also, und sowas spielt man entweder gescheit oder gar nicht, meiner Meinung nach, ein MMO.
Ja.
Und die Zeiten, wo ich nächtelang durchgezockt habe in WoW, das war vor 15 Jahren, wie ich noch in der Schule war, wo die schlimmste Konsequenz ein Fünfer in Mathematik war. Also die Zeiten sind vorbei.
Okay, ja, same für mich. Ich würde mich natürlich über ein Marvel-MMO freuen, besonders für alle Marvel-Fans, weil ich glaube, das wird dann so laufen, dass man sich halt seinen eigenen zusammenstellen kann, wie bei den anderen Spielen, wie bei DC Universe Online und dann vielleicht die bekannten Helden irgendwie trifft und die Avengers unterstützt. Könnte cool werden, wie gesagt, für uns beide alten Säcke, eher nichts. ich möchte jetzt gern die Folge schon langsam abschließen mit dem letzten Thema und zwar... finden im Zuge der nächsten Woche die Game Awards statt. Und wir, ich und der David, haben ja schon über unsere Favoriten gesprochen, was die Preisverleihung angeht. Ich glaube, wir sind da der ziemlich gleichen Meinung, dass Deathloop und It Takes Two da abräumen wird, vielleicht aber auch Ratchet & Clank. Auf jeden Fall gibt es aber abseits oder im Zuge dieser Awards auch natürlich Ankündigungen, Weltpremieren, die gezeigt und eben angekündigt werden. David, wir haben ja eigentlich schon eine Wette laufen, also läuft das jetzt komplett außerhalb dieser Wette, weil ich schulde dir ja noch Burger, ich glaube zwei sogar. Und im Moment könnte ich sie dir nicht mal bringen oder einladen, weil wir in einem Lockdown leben und wir nirgends hingehen können.
Ja, das stimmt.
Also bevor ich jetzt wieder eine Burgerwette ausmache und die österreichische Regierung mich dich nicht einladen lässt, gibt es jetzt die Top 3 Ankündigungen oder Wünsche für Weltpremieren von uns beiden. Ich mache gerne den Anfang, denn ich will eigentlich ganz, ganz sicher nur eine Sache sehen und das ist Hogwarts Legacy. Ich lasse nicht locker, ich brauche dieses Spiel, ihr habt es mir versprochen, eigentlich schon heuer, jetzt soll es aber nächstes Jahr kommen, soweit sein. Es gibt Headlines aus den Vorwochen, dass das hier gezeigt werden soll, dass das nach dem Release des dritten Fantastic Beasts-Films im April 2022 dann erscheinen soll. Ob das alles stimmt, werden wir hoffentlich dann bei der Game Awards sehen. Worauf freust du dich denn am meisten, David? Was ist deine Wunschvorstellung? Harry Potter sicher auch.
Oder? Harry Potter schließe ich mich voll bei dir an. Ich brauche dieses Spiel.
Perfekt. jawohl.
Ansonsten würde ich es. Wir reden jetzt von Neuankündigungen, nehme ich jetzt mal an, ne?
Genau, ja. Genau. Ja.
Also ich tatsächlich, ich würde mich freuen, ich würde mal von Star Wars gern wieder was Neues sehen. Und
das übrigens ist unsere Wette.
Ja.
Hier hast, weißt du noch, was du gesagt hast? Welches Spiel wir hier sehen?
Ich glaube Jedi Fallen Order 2 habe ich gesagt, oder?
Korrekt, genau. Und ich meinte, wir sehen hier das neue Star Wars Spiel von Quantic Dream. Mhm. Genau, also du kannst gerne Jedi Fallen Order 2 nehmen, aber dann musst du mir noch eins geben, weil diese Wette haben wir schon laufen.
Okay, was hätte ich noch ganz gern bei den Game Awards? Ich würde gerne wissen, Bethesda ist noch zu früh alles.
Ja, ja, das glaube ich schon.
Okay. Dann würde ich gerne sehen, woran Coalition arbeitet. Mhm. Das ist das Studio hinter Gears of War.
Okay.
Weil Gears of War 5 war, glaube ich, 2019.
Mhm. Ja, das kommt hin.
Ja, ja. Ende also, 2019, ja. Würde ich könnte schon sagen, Zeit sein. Sie könnten zumindest mal zeigen, woran sie gerade arbeiten. Mhm. Also wahrscheinlich an Gears of War. Aber wie gesagt, seit Gears of War 5 bin ich wieder sehr auf diesem Zug aufgesprungen. Also Gears 5 ist ein sensationeller Shooter.
Holy shit, okay, fuck. Ja, dank xCloud kann ich das jetzt gleich im Anschluss ausprobieren, werde ich auch.
Aber, solltest wirklich,
ja. Ja, keine Sorge, mache ich wirklich. Was ebenfalls 2019 oder Ende 2019 erschienen ist, ist Death Stranding. Und wie wir alle wissen, ist der Kojima sehr, sehr gut mit dem Geoff Keighley. Würde mich jetzt wundern, wenn es nicht schon langsam an der Zeit wäre, wieder diese Game Awards-Plattform zu nutzen, um sein neues Spiel zu revealen, anzukündigen. Und ich meine, natürlich, es ist Silent Hills. Es ist Silent Hills, PT wird zurückkehren. Macht euch darauf gefasst, es ist Zeit. Kojima hat auch ich glaube, wir haben die News jetzt nicht reingenommen, aber ein Produktionsstudio in L.A. gemacht. Ich würde mal sagen, der Geoff Keighley steckt da mit unter der Decke, weil der ist einer der einflussreichsten Produzenten tatsächlich und die beiden sind einfach gute Buddies auf Lebenszeit. Und deswegen meine ich auch, da entwickelt sich viel, nicht nur in spielerische Richtung, ich glaube, der wird auch Filme machen, aber für dieses Segment, wir sind von Hideo Kojima und Kojima Productions Silent Hills.
Okay. Absolut. Möglich, ja.
Was ist denn dein nächstes? Was wünschst du dir noch? Hau mal raus.
Oh Gott.
Ich kann dir ein bisschen auf die Sprünge helfen.
Bitte.
Wenn du willst. Was du dir bestimmt wünschst, ist ein Herr-der-Ringe-Spiel. Und das soll angeblich in Entwicklung sein bei den Machern von Nanona, Shadow of War. Allerdings nicht das Ende der Trilogie, sondern irgendetwas Neues. Hm. Wenn ich dich jetzt fragen müsste oder würde, und du müsstest dich zwischen Harry Potter und Herr der Ringe entscheiden.
Harry Potter.
Wirklich?
Ja.
Oh, okay, Magie zieht bei dir also immer mehr.
Nein, einfach, wir hatten von Harry Potter, was war das letzte Spiel? Wahrscheinlich vor Ewigkeiten, irgendein Lego-Harry Potter. Boah. Und ja. Wie gesagt, meinst, ja, okay. Also Legacy. Ja. Legacy hat mich halt richtig. Also dadurch Hogwarts durchzuspazieren, das wäre ein Traum.
Das wäre wirklich ein Traum. Bei Herr der Ringe wünschst du dir da etwas mehr an die Filme angelehnt oder wieder etwas eigenes, Hauptsache Third-Person-Action-Adventure?
Ich bin nicht mal wirklich verheiratet mit der Idee, dass es unbedingt Third-Person-Action-Adventure sein muss.
Ja, du hattest letzte Woche, glaube ich, eine Idee oder in den Wochen davor schon. Irgendeine Art Herr der Ringe-Traumspiel.
Naja.
Da hatte ich fälschlicherweise, ich würde gern dieses Schlacht um Mittelerde wieder haben.
Im Endeffekt, wie cool wäre einfach ein Skyrim im Herr der Ringe-Universum, ja? Also
ach, das war's, okay, ja, genau.
Sowas in der Art, so ein Rollenspiel im Herr der Ringe-Universum, wo du dir halt aussuchen kannst, irgendwie starte ich in Gondor oder starte ich in Rohan oder starte ich als Elb im Tarwald oder als Zwerg in Mor. Also weißt du so, wo du dir wirklich. Ja, einfach Skyrim in Herr der Ringe. Also ich kann's gar
du hattest mich bei Skyrim sagen, in Herr der Ringe. Du brauchst gar nicht mehr reden, jeder weiß, was du meinst. Das wäre fantastisch.
Ja.
Diese ganzen Städte, die du kennst aus den Büchern oder aus den Filmen,
na, unfassbar.
Durchgehen unfassbar. Oder begehen könnte. Wahnsinn geil.
Ja.
Wahnsinnig geil. Also ich glaube, wir sehen mehr zu The Last of Us Factions. Nicht nur, weil die Show kommt, wobei ich da auch einen Trailer erwarten könnte, aber auch ein Remake zu The Last of Us zum ersten Teil ist in Entwicklung. Und weil die so viel irgendwie in petto haben oder in Arbeit haben und noch nichts wurde gezeigt und mit der Show nur Monate entfernt, würde es mich sehr stark wundern, wenn da irgendwie nichts gezeigt wird. Weißt du, Sony braucht einfach irgendein Steckenpferd bei dieser Awardshow. Genauso Xbox, glaube ich. Ich würde vermuten, dass wir dann The Last of Us sehen, wenn wir etwas von Sony sehen.
Hm. Ja. Das ist sehr möglich, ja.
Ja.
Ja. Fuck it. Ich sage einfach, wir sehen irgendwas vom neuen Assassin's Creed.
Okay. Okay. Wenn ich dich fragen würde, was sehen wir von der Xbox, von Microsoft? Hellblade 2 vielleicht?
Könntest du dir das vorstellen? Wird oft gezeigt. Sehr möglich.
Okay.
Ich traue Microsoft auch zu, dass sie einen neuen Controller ankündigen.
Das kann ich gut sein. So, ja, Hardware-Ankündigungen haben die auch öfter bei den Game Awards.
Ich könnte mir das echt vorstellen, ja.
So eine DualSense-Interpretation.
DualSense quasi für Xbox, ja, könnte ich mir vorstellen.
Okay, okay, okay. Ja, geil, okay, passt. Mehr werden wir ja dann sehen, okay, wenn die Game Awards am 10. Dezember stattfinden.
Solltet ihr irgendwelche Fragen an uns haben oder irgendwelche Wünsche, sehr gerne via Instagram an david.aka.gindi oder an den Chris unter @hexabear. Die heutige Frage auf Spotify wird sein, was sind eure Erwartungen oder eure Wünsche an die Game Awards? Könnt ihr uns ja schreiben. Und wir sehen dann nächste Woche, was so dabei ist. Und vielleicht sind ja dann noch ein paar gute Ideen dabei.
Hoffentlich. Wie gesagt, direkt in der App könnt ihr das machen bei Spotify. Neues Feature. Bitte nutzt es, um direkt mit uns zu interagieren. Würde uns sehr freuen.
Yes.
David, hast du noch irgendetwas zu dieser Session hinzuzufügen?
Nope.
Okay, dann danke für die Session. Ciao.